dass da natürlich auch die Unternehmen unter Druck gekommen sind, ist vollkommen klar. Und ich glaube, da muss man wieder rauskommen. Wir sind in eine Situation hineingekommen, wo ich glaube, wir sind 150 auf der Autobahn gefahren, dann war eine Vollbremsung, es ist ja Stau und jetzt muss sich der Stau langsam wieder, und obwohl die Unfallursache schon lang weg ist, muss man jetzt schauen, dass der Stau wieder in einen fließenden Verkehr kommt. Und ich glaube, in der Phase sind wir gerade.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit, dem Riederbau Podcast. Wie immer begrüße ich ganz herzlich Anton Rieder bei uns im Studio. Hallo Anton.
Hallo.
Wir sprechen heute über ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, das aber sehr oft abstrakt diskutiert wird. Warum wird Wohnen immer weniger leistbar und warum bleibt der Traum vom Eigenheim heutzutage oft ein Traum? Wer bauen oder kaufen will, merkt ganz schnell, es geht längst nicht mehr nur um die Baukosten oder nur um die Grundstückspreise, sondern ganz oft auch um Richtlinien, Regeln, die eine Finanzierung schwieriger machen. Genau darüber sprechen wir heute mit Patrick Götz. Er ist Vorstand der Tiroler Sparkasse und Spartenobmann für Bank und Versicherung. Herzlich willkommen, Patrick.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Patrick, du bist seit sehr vielen Jahren im Bankenwesen unterwegs. Gab es einen Moment in deiner Laufbahn, wo du ganz klar gemerkt hast, das, was wir hier machen in der Bank, beeinflusst ganz direkt die Lebensentscheidungen von jungen Menschen?
Ja, das ist Teil des Bankgeschäfts. Wir begleiten sowohl private als auch Unternehmen in ganz vielen Situationen und, wenn man so will, auch einer der schönen Aspekte dieses Berufs, dass man da ganz oft sehr nah dran ist bei wichtigen Entscheidungen, ganz speziell dann natürlich, wenn es ums Finanzielle geht und sozusagen auch um die finanzielle Gesundheit, sei es jetzt für Unternehmen, die man begleitet, als auch für Privatpersonen. Und da gehört der Kauf der Immobilie oft einmal zu den größten und wichtigsten Entscheidungen, die man so im Leben trifft. Und so gesehen ist es das täglich Brot auch in der Bank, in einer Sparkasse, dass man mit diesen Situationen gut umgeht und die Menschen dabei auch gut begleitet und auch berät.
Anton, aus der Perspektive der Praxis, wo merkst du denn im Alltag, ob die Finanzierungsrichtlinien gerade enger sind oder ob es wieder ein bisschen weiter wird?
Es hat ja zwei Seiten. Einerseits ist einmal die Unternehmensseite, also dort, wo wir selber auch Finanzierungslinien brauchen, unser tägliches Geschäft zu absolvieren oder Investitionen zu finanzieren. Dort, wenn man ganz eine gute Eigenkapitalerstattung hat, bekommt man nach wie vor die Finanzierungen. Man hat vielleicht eine längere Vorbereitungsdauer, muss vielleicht mehr Unterlagen bringen, eine intensivere Prüfung findet statt oder die Sicherheiten müssen etwas größer ausfallen als früher, aber dort kommen wir noch zu Finanzierungen. Da habe ich den Eindruck, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig geworden, aber das geht noch ganz gut. Anders sieht es ein bisschen aus auf der Seite zum Beispiel unserer Käufer im Immobiliengeschäft, die sich um eine Eigentumswohnung bewerben oder um Kunden, die selber Projekte entwickeln und das finanzieren wollen. Dort sehen wir schon vermehrt, dass einiges nicht zustande kommt, weil man eben keine Finanzierungen bekommt. Liegt manchmal am fehlenden Eigenkapital oder auch an den fehlenden Haushaltsmitteln, um die Kredite zu bedecken. Das ist ja per se ja keine schlechte Regelung, dass sich die Leute nicht übernehmen. Aber ich glaube, die Grenzen sind sehr eng gesetzt, vor allem wenn man auch in andere Regionen Europas schaut, wo es durchaus längere Finanzierungsdauern gibt, wo man nie auf Null runtergeht, wo irgendwas stehen bleibt, Generationenkredite etc. Das hat einen Grund, warum es das dort gibt. Bei uns wehrt man sich da vehement gegen solche Entwicklungen und dann wird es halt für viele schwierig. Und dann verlieren die halt den Glauben daran, jemals auch sich eine Wohnung leisten zu können. Und die Auswirkungen treffen dann nicht nur uns, weil wir unsere Wohnungen schwerer verkaufen können oder irgendwo ein Bauprojekt schwierig oder gar nicht umsetzen können. Ich glaube, das ist wesentlich mehr. Das ist dann schon ein gesellschaftlicher Effekt, weil wenn die Leute den Glauben daran verlieren, dass sie mit ihrem Einsatz, mit ihrer Leistung selber dann auch irgendwas schaffen können, dann kann durchaus passieren, dass sie ihr Leistungsniveau nach unten absenken. Und das schadet uns dann alle.
Die Arbeitsthese für die heutige Folge wäre so: Wohnraum braucht Spielraum. Vor über einem Jahr ist die KIM-Verordnung gefallen. Da denkt man natürlich im ersten Moment, der Handlungsspielraum wird wieder größer. Patrick, kannst du uns das einmal einordnen, wie die Situation sich aktuell in Tirol gestaltet?
Ja, die KIM-Verordnung per se ist ja viel diskutiert worden, aber sie ist zu einem Zeitpunkt gekommen, man kann fast so sagen prozyklisch, wo man an und für sich ohnehin eine Abschwächung gesehen hat in diesem Zusammenhang mit steigenden Zinsen aufgrund verschiedener Faktoren, hauptsächlich ausgelöst durch einen starken Inflationsanstieg, wo die Zentralbanken darauf reagiert haben. Hat damals auch zu tun gehabt mit nach Corona und der Ukraine-Krise steigende Energiepreise, Inflation und damit mehr oder weniger dem Versuch, die Inflation wieder über geldpolitische Maßnahmen einzufangen. Das heißt, das Kredite aufzunehmen ist einfach teurer geworden. Und wir haben die 10, 15 Jahre davor eine ganz lange Phase gehabt, die ja untypisch war, von sehr tiefen Zinsen. Das heißt, sich einen Kredit aufzunehmen, hat fast nichts mehr gekostet. Und dann kam mehr oder weniger genau dieser Inflationsschock über die Energiepreise und später dann auch über andere Faktoren, höhere Zinsen, und dann ist auf einmal auch der Kredit deutlich teurer geworden. Und auf diese Entwicklung obendrauf kam dann mehr oder weniger zum, wenn man jetzt so sagen will, Unzeit, dann auch noch die KIM-Verordnung, die auch, glaube ich, psychologisch viel bei den Menschen bewegt hat, weil man natürlich nicht gerne in die Bank geht und die dann das Feedback bekommt, ja, es geht sich leider nicht aus, du erfüllst die Kriterien nicht, also eine Absage zu bekommen. Das war die Situation damals. Man muss aber im Nachhinein auch betrachten, dass wir ja schon Jahrzehnte davor Wohnbaukredite an private Kunden vergeben haben und das typischerweise für Banken ein sehr risikoloses Geschäft ist. Also Wohnbaukredite sind immer schon nach Maßgabe, wo kann sich das derjenige, diejenige, die Familie leisten, immer schon auch nach gewissen Kriterien betrachtet. Wenn eine junge Familie natürlich jetzt noch nicht so ein hohes Einkommen hat, aber vermutlich dann über die Jahre das Einkommen steigen wird, dass es unterschiedliche Lebensphasen gibt. Und da hat die KIM-Verordnung in dem Versuch, es möglichst einfach zu halten mit Eigenkapital und wie viel vom Einkommen mehr oder weniger dann für eine Kreditbedienung zur Verfügung steht, ein wenig diese verschiedenen Grau-Farben mehr oder weniger ausgeblendet. Man hat sehr stark schwarz-weiß gemacht. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass man wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kredit nicht vergeben konnte, den man davor hätte vergeben können.
Jetzt ist die KIM-Verordnung weggefallen, Anton. Die anderen Faktoren, die Patrick jetzt aufgezählt hat, die sind aber immer noch da, respektive verschlechtern sich auch teilweise aufgrund der weltpolitischen Situation. Wie siehst du denn die Entwicklung aktuell? Spürt man schon, dass es leichter wird? Hat man die Erwartung, dass es innerhalb der nächsten Jahre besser wird?
Wenn jetzt ein Patrick so zuhört, dann erkenne ich doch ein doppeltes Staatsversagen, und ich will das mal betonen, weil es immer anders kolportiert wird. Das erste Staatsversagen war eigentlich die Nullzinsphase, die ja irgendwie bedingt war, um dem Staat seine Schulden günstig zu machen, hat man die Zinsen sehr stark nach unten gesenkt. Das hat die Immobilienmärkte befeuert, und das hat uns in der Langfristsicht eigentlich nicht gut getan. Das war für uns auch in der Baubranche kein Vorteil, denn wir brauchen eine kontinuierliche Auslastung. Wir haben ja gewisse Kapazitäten, wo wir sehr lange brauchen, bis wir die ausgebildet haben, und für uns ist eine Kontinuität viel wichtiger, als dass es einmal ganz steil nach oben geht und dann steil nach unten. Und das war bedingt durch die Niederzinsphase, die staatlich gewollt und gewünscht war. Das war das erste Staatsversagen, und derselbe Staat hat dann danach gesagt, okay, und jetzt müssen wir es einbremsen. Und jetzt gibt es ganz strenge Regularien, ja, wie auch immer die heißen, ob es dann KIM oder Non-Performing Loans oder was auch immer sind. Und jetzt tun wir da die Banken regulieren oder schauen ihnen ganz klar auf die Finger, was sie denn so machen. Da passiert etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, dass man dort unabhängige Institutionen wie eine Finanzmarktaufsicht macht, die dem demokratischen Prozess der Politik entzogen sind, dort in ihrer Welt leben, und die Banken irgendwo dort schon ein bisschen an die kurze Leine nehmen Und meiner Erfahrung nach, ich kenne relativ wenige ganz, ganz mutige Bankdirektoren. Die meisten sind bedächtige Menschen, die sehr wohl das Risiko abwägen, ja, und sagen, was sie tun und was sie nicht tun. Und du hast ja bestätigt, ihr habt ja kaum Ausfälle im Immobilienbereich. Also warum muss ich in einem Sektor, wo ich kaum Ausfälle habe, wo ich sehr gut ausgebildete, vernünftige Leute habe, die wissen, wie sie mit Risiko umgehen, warum muss ich die dann noch an die kurze Leine nehmen? Also das kann ich einfach nicht verstehen. Ich sehe ein doppeltes Staatsversagen, das uns jetzt im Bau- und Immobilienbereich schon sehr wehtut und das, wie gesagt, eine viel größere Auswirkung hat auf die Gesamtgesellschaft. Ja. Und da kann sich die Politik nicht davon stellen, weil das haben sie verursacht, ja, dass wir in diesem Dilemma leben. Und wir können derzeit feststellen, dass sich zwar ein bisschen was wieder bewegt, aber das hat vielleicht weniger mit den Finanzierungsrahmenbedingungen zu tun, die sich ja kaum geändert haben, sondern tendenziell eher, dass jetzt nach, sag ich mal, 3, 4, 5 Jahren schwierigen Zeiten die Leute draufgekommen sind, dass es vermutlich nicht mehr anders wird, ja, und man nicht nur mit Angst leben kann, was denn morgen alles kommt, dass man das eine oder andere tun muss. Beispiel, wir haben jetzt relativ viele Anfragen für Einfamilienhäuser. In den letzten 3 hat keiner eines gebaut, weil jeder hat geglaubt, es wird nur günstiger. Die Baukosten fallen nur massiv, die Zinsen fallen weiter. Jetzt warten wir zu. Jetzt kommt man drauf, dass das so nicht der Fall ist und ein Haus muss halt irgendwann bauen, wenn es mir in meine persönliche Lebenssituation passt und nicht spekulativ, wenn es denn gerade ein bisschen günstiger ist. Und jetzt bauen sie halt. Ja. Das heißt, man sieht, dass sich wieder ein bisschen was bewegt, ja, weil halt das Ungewöhnliche zur Normalität wird. Die Rahmenbedingungen, glaube ich, in Summe haben sie jetzt nicht gravierend verändert. Ja. Mit denen müssen wir leben lernen. Umso wichtiger, glaube ich, ist, dass wir aber kreative Ideen haben. Wie können wir denn diesen Rahmen verbessern? Was können wir denn da tun? Und welche Paradigmen können wir vielleicht schon einmal hinterfragen? Muss die Finanzierungsdauer immer 25 Jahre sein? Könnte es vielleicht auch mehr sein? Ja? Muss zum Schluss null stehen? Ja? Oder darf auch irgendwas noch stehen, weil dem ein Wert gegenübersteht? Ja? Und solche Sachen, was kann man fördertechnisch besser unterstützen? Also ich glaube, wir müssen unsere Kraft dort hineinsetzen, wie wir das Ganze wieder etwas besser in Schwung bringen.
Die Leitlinien der Finanzmarktaufsicht sind ja quasi an die Stelle der KIM-Verordnung getreten. Was hältst du denn, Patrick, von so kreativen Vorschlägen? Sind das Dinge, die auch in der Branche diskutiert werden? Wie mutig könnt ihr da sein?
Grundsätzlich, und da stimme ich dem Anton absolut zu, geht es, glaube ich, nur auf einem Weg, wo man diese Dinge einfach offen mal neu denken kann auch und auch mit der Aufsicht dann auch besprechen kann, welche Möglichkeiten gibt es. Man blendet ja ein bisschen auch die Situation aus, dass auf der anderen Seite natürlich auch, was ist denn die Alternative zur eigenen Immobilie? Das ist in der Regel eine Mietwohnung. Und da ist es dann oft so, und wir haben ja in den letzten Jahren, insbesondere gerade auch in Tirol, in den zentralen Räumen gesehen, dass die Mieten sehr, sehr stark angestiegen sind und dass es da auch zunehmend schwierig wird mit der Leistbarkeit für die Privaten und wissend, dass man, wenn man nicht die Disziplin hat, das Geld sozusagen, dass man dann nicht in die eigene Immobilie hineinsteckt, wirklich auf die Seite legt und damit langfristig vorsorgt, sondern mehr oder weniger dann irgendwann einmal vielleicht in die Situation kommt, wo man in die Pension geht und dann mehr oder weniger weiter eine hohe und dann immer noch weiter steigende mit der Inflation deutlich gestiegene Miete zu zahlen hat. Das heißt, da ist eben dieser Aspekt der Vorsorge wirklich zu hinterfragen. Und ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam drüber nachdenken, dass man dem ein bisschen entgegenwirkt. Auch was der Anton anspricht mit der Bereitschaft, sozusagen auch das eine oder andere Opfer mal zu bringen in der Lebensplanung und zu sagen, so wie das die Generationen auch vor uns da gemacht haben, nach der Phase, wo man einfach gesagt hat, gut, da ist dann jetzt einmal der eine oder andere Urlaub vielleicht nicht so lang oder findet einmal gar nicht statt. Das ist natürlich im heutigen Zeitgeist nicht mehr so einfach, aber war damals gang und gäbe, damit man eben die eigenen vier Wände schafft. Da ist sicherlich ein Umdenken da. Man muss sicherlich auch betrachten, dass die Lebensplanungen sich teilweise verändert haben, dass die demografische Situation sich verändert hat. Wir haben natürlich auch die Situation einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung. Das heißt, auch das Bedürfnis nach Wohnraum hat sich geändert. Und in der guten Absicht, so wie auch bei den KIM-Verordnungen, ist ja vieles, was da drinnen, von der Intention her drinnen steht, durchaus sinnvoll, dass die Leute sich eben nicht übernehmen, wie das der Anton gesagt hat, dass man ein bisschen Eigenkapital schon hat, dass man nicht zu viel von seinem Einkommen mehr oder weniger nur mehr fürs Wohnen ausgibt, macht absolut Sinn, grundsätzlich überhaupt nicht zu kritisieren. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich schon auch den Aspekt mitdenkt, dass man zu gegebenen Zeitpunkt ja nicht nur eine Seite betrachten kann. Und das ist eben damals sehr stark passiert auf dieser Kreditvergabe. Da hat man eine Schraube sozusagen sehr stark angezogen, die aber nicht die komplette Lebensrealität einblendet. Sprich, welche Alternative habe ich? Dränge ich die Leute damit in die Miete? Habe ich eine große Mietnachfrage und wenig Mietangebot, damit steigende Mieten? Das heißt, ich verschiebe das Problem, wenn man so will, nach leistbarem Wohnraum in eine andere Ebene, aber sie bleibt trotzdem da. Wenn man heute in Innsbruck als junger Mensch sich, glaube ich, eine Wohnung am freien Markt organisieren möchte, eine Mietwohnung, ist das durchaus eine große Herausforderung und kostet sehr viel. Und da muss man einfach aufpassen, glaube ich, dass man nicht die Leute oder die jungen Menschen vor allen Dingen auch dazu bringt, irgendwann einmal zu resignieren, sondern halt weiterhin auch zu sagen, ich kann es mir leisten, ich muss dann vielleicht den einen oder anderen extra Effort auch reinstecken, aber dafür gehört es mir dann später mal und dafür kann ich mir was aufbauen und habe dann später auch einmal dafür vorgesorgt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist viel auch in den Köpfen. Und was man vielleicht damit auch neu denken muss, ist nebst vielleicht auch den Regularien, die wir auf der Finanzierungsseite haben, sicherlich hat es euch auch viel auf der Bauseite, da kennt sich der Anton besser aus, getan, dass sehr viel vorgegeben wird, dass wir sehr hohe Standards haben, die aber auch Geld kosten. Das heißt, da muss man vielleicht auch einmal hinterfragen, braucht man diese Standards wirklich alle, kostet alles Geld und damit reduziert es die Leistbarkeit. Ich glaube, man muss an verschiedenen Eckpunkten neu denken. Man muss Wohnkonzepte neu denken, man muss Finanzierungslösungen vielleicht auch dort und da, der Toni hat es angesprochen, auch in anderen europäischen Ländern, sich anschauen und am Ende des Tages versuchen, das Wohnen, und das ist ein Grundbedürfnis, und ganz viele Menschen, wir machen ja regelmäßig auch Marktforschungsumfragen, ist immer eines noch der größten Motive, ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden der Menschen. Und ich glaube, da gibt es auch einen breiten politischen Konsens, dass es weiter wichtig sein wird.
Anton, lass uns kurz über das Verhältnis von Einkommen und Immobilienpreisen sprechen. Ich habe im Vorfeld Zahlen gesehen, das ist um einen Kfz-Mechaniker gegangen, der sich Mitte der 90er Jahre eine Immobilie schaffen möchte und quasi der analoge Vergleich heutzutage. Und dann stand da, 5 bis 6 Jahresgehälter hätte dieser Kfz-Mechaniker gebraucht in den 90ern und 10 bis 12 Jahresgehälter wären es heute, um das zu finanzieren. Jetzt spielen da ganz viele Faktoren rein. Patrick hat gerade auch schon die Standards, die Normen angesprochen. Warum hat sich das über diese 30 Jahre so entwickelt und was kann man denn tun, um auch da wieder wegzukommen?
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Das ist also nicht nur der eine Grund, den wir haben, aber wenn man sich jetzt die Kosten einer Wohnung anschaut, dann sind sie halt im Wesentlichen von ein paar Faktoren beeinflusst. Einmal das Thema, was kostet das Grundstück? Grundstückspreise sind massiv gestiegen, speziell in Tirol. Das haben wir dann irgendwann nicht mehr einfangen können. Die sind explodiert, während in Kufstein vielleicht vor 10 Jahren ein Grundstück 300-400 Euro kostet haben, ist es halt 1.000 Euro und aufwärts. Also die sind wirklich davon galoppiert. Das Zweite sind natürlich hohe Baukosten, die vor allem mit sehr vielen Standards und Anforderungen an das Bauen zu tun haben, wo wir zwar momentan darüber diskutieren, wie können wir es einfacher machen, also wie können wir einfacher bauen, wie können wir außerhalb der Norm bauen, aber noch nicht, sag ich jetzt mal, so den großen Durchbruch geschafft haben, damit wir dort wieder runterkommen. Es geht aber, das wissen wir, ja, da ist aber der politische Wille noch nicht ausgeprägt genug, auf irgendwas zu verzichten. Dann die hohe Steuer- und Abgabenlast. Auf eine Wohnung haben wir in Tirol Abgaben und Steuer- und Abgabenlast von über 40%, ja, die 1:1 in den Staatssäckel wandert. Da könnte man auch drüber nachdenken, was zu tun, speziell im Bereich der unechten Besteuerung von Eigentum versus der Mietbesteuerung oder Mietkaufbesteuerung. Dann natürlich die Finanzierungsbedingungen, wo wir einerseits die Wohnbauförderung haben, andererseits die Banken haben. Und gerade die Wohnbauförderung ist sehr interessant, weil ich das mir kürzlich angeschaut habe. Die ist ja in Tirol Gott sei Dank sehr gut ausgestattet, über 300 Millionen Euro schwer. Aber im letzten Jahr sind davon nur mal 14 Millionen in die Eigentumsförderung gegangen. Alles andere in Mietförderungen oder Subventionen. Und da sieht man jetzt schon ein bisschen die Eigenartigkeit. Einerseits sagt die Politik, Eigentum ist wichtig. Andererseits tut sie aber zu wenig dafür, dass es wirklich passiert und forciert eigentlich den Mietmarkt. Ja. Und das lässt sich ablesen, einfach am Wohnbauförderungsbudget, ja, dass nur mal minimal was in die Eigentumsförderung geht, der Großteil in die Mietförderung geht. Also da merkt man ganz genau, ja, dass man das eine sagt und das andere tut. Also es sind verschiedene Aspekte, die irgendwo, sage ich jetzt mal, dazu führen. Aber ich muss schon betonen, es ist nicht ganz unmöglich. Ja. Ich habe ja selber doch auch zahlreiche Mitarbeiter und wir unterstützen die Leute, wenn sie ihr Eigentum schaffen wollen und helfen ihnen. Und auch ganz einfache Arbeiter sind noch imstande, sich Eigentumswohnungen leisten zu können. Aber, und das ist eine Grundvoraussetzung, sie müssen halt vielleicht ein bisschen mehr arbeiten als die Normalarbeitszeit. Ja, man muss dann halt einmal ein bisschen reinhauen in einem Alter, wo man das halt gut kann. Man muss sich halt persönlich etwas reduzieren, was Urlaube, sonstige Kommodes betrifft, die man so drumherum hat. Man braucht in der Regel dann halt zwei Einkommen, sage ich jetzt einmal. Dann ist es schon noch machbar. Also, dass das völlig ausgeschlossen ist, das würde ich so nicht behaupten. Aber man braucht halt ein bisschen oder gewisse Entbehrungen. Ja. Und da ist halt die Bereitschaft unterschiedlich ausgeprägt, das auf sich zu nehmen. Ja. Die einen tun es, denen ist das Eigentum unheimlich wichtig. Und anderen ist es überhaupt nicht mehr wichtig. Ja. Die sind gewohnt, dass sie alles gerade mal mieten oder ausleihen. Ja. Egal ob irgendein Streamingdienst, ja, oder das Auto oder halt die Wohnung, ja, das ist die, sag jetzt mal, Leihgesellschaft, die dann darauf vertraut, dass in der Pension der Staat sich sowas auffängt und nicht fallen lässt. Ja. Also da glaube ich schon ein bisschen dann, sag ich mal, Spekulationen in der Lebensplanung drinnen. Also das gibt's auch, das fällt uns auch auf, da geht die Sachen völlig auseinander. Aber das große Risiko, das ich sehe, also wenn das in die eine Seite kippt, dass man sagt, Eigentum hat keinen Wert mehr, dann glaube ich, hat es einen Impact auf die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Und das sehen wir, das wird dann optimiert, dann wird die Arbeitszeit optimiert auf das Einkommen, das ich benötige, um mir gerade die Mietwohnung zu leisten. Ja? Das ist ein Grund, warum wir so eine Teilzeitquote haben. Ja? Zu was soll ich mehr arbeiten? Das eine reiche ich nicht oder will ich nicht erreichen, ja, oder bin ich nicht bereit zu reichen, fürs andere reicht's aber, ja. Und ich glaube, diese Gesamtauswirkungen werden viel zu wenig beachtet, was das für einen Impact hat. Und deshalb muss ich sagen, die Politik ist schon gefordert, noch einmal zu überlegen, wenn wir jetzt wirklich wollen, dass noch ein Teil der Bevölkerung sich Eigentum schafft, wie können wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es möglich ist. Und dazu müssen wir eben all diesen Schrauben, Grundstückskosten, Baukosten, Baustandards, an den Steuernabgaben und an den Finanzierungsbedingungen was tun. Aber ich habe nicht ganz den Eindruck, dass da sehr viel Motivation drinnen steckt. Ja, die sagen, ist ja ganz nett, kommt es mir mit einem Vorschlag, schauen wir uns an. Aber dass da eine große Motivation gibt, zu sagen, das ist für uns eine ganz relevante Sache für die Gesellschaft, da gibt es jetzt wirklich viel Kraft hinein, dass wir zu einem besseren Modell kommen, das kann ich jetzt so noch nicht ganz erkennen.
Wo ich dir zustimmen darf, Anton, ist auch, was du gesagt hast, im Zusammenhang mit, es geht immer noch, also um ein bisschen Optimismus da noch einmal hineinzubringen. Was wir schon auch gesehen haben, hat jetzt nicht unmittelbar, glaube ich, nur mit dem Wegfall der KIM-Forderung zu tun, weil diese Kriterien werden ja weiterhin seitens der Banken berichtet und werden auch entsprechend nachvollzogen, sondern ich glaube, es ist schon teilweise so gewesen jetzt auch, und wir haben ja jetzt gerade im letzten Jahr schon eine Zunahme wieder gesehen bei der Neufinanzierung von Immobilienkrediten. Zwar oft zusammenhängend mit Bestandswohnungen, ja, und weniger mit Neubau, ganz klar. Also etwas, was wir eher bei den Gebrauchtimmobilien gesehen haben, weil sich die Leute das dann doch wieder ein bisschen mehr leisten haben können. Es sind ja, infolge der Inflation hat es ja auch nach gut österreichischer Tradition entsprechende Lohn- und Kollektivvertragsanpassungen gegeben. Das heißt, die Leistung oder die Leistbarkeit, die Einkommen sind auch gestiegen in dem Zeitraum, was teilweise natürlich dann aber wieder ein bisschen auf ein anderes Konto geht, zu belastend, nämlich auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts in Österreich. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema hier. Aber am Ende des Tages hat es dazu geführt, dass ich einerseits die Leute ein bisschen an diese Kriterien gewohnt haben. Man hat schon gewusst, ja, ich muss 20% Eigenmittel haben, ich darf nicht mehr als 40% meines verfügbaren Haushaltseinkommens für die Wohnfinanzierung ausgeben und es darf auch nicht länger als 35 Jahre dauern. Also diese drei Dinge, da kann man durchaus sagen, das wissen sehr viele Menschen, wenn sie sich heute mit dem Thema schon von vornherein auseinandersetzen. So wie es der Anton auch gesagt hat, die Wohnbauförderung ist gut ausgestattet in Tirol. Es passiert momentan halt sehr viel im gemeinnützigen Wohnbau, der auch sehr wichtig ist, ist ein ganz wichtiger Faktor, um leistbaren Wohnraum stattfinden zu lassen. Was aber schon leidet, und das ist so ein bisschen für mich auch die Frage des, wenn man so will, auch Mittelstand. Also wenn ich sage, ich habe auf der einen Seite die Häuselbauer, die der Anton angesprochen hat, die jetzt wieder bauen, die können sich's leisten und die sind jetzt wieder halt dabei, mehr oder weniger den klassischen österreichischen Traum des Einfamilienhauses umsetzen zu wollen. Gut, dass das passiert. Es gibt den gemeinnützigen Wohnbau, aber was ein bisschen leidet momentan, ist einfach das in der Mitte, ja, das einerseits für den Mittelstand relevant ist und natürlich auch so ein bisschen der Scheinwerfer der Regulatorik, der weg von der privaten Wohnbaufinanzierung jetzt halt sehr stark auch auf die gewerblichen Immobilienentwickler gegangen ist. Nicht zu Unrecht, auch hier wieder, da ist auch das eine oder andere, hat man gesehen, in der Risikoentwicklung bei den Banken passiert. Vielleicht auch ausgelöst von dem sozusagen von der Vollbremsung, die wir gehabt haben davor. Also da ist so ein bisschen Ursache und Wirkung, kann man jetzt diskutieren drüber. Das hat es sicherlich auch noch einmal befeuert, dass genau dann eben viele zum Zeitpunkt am falschen Fuß erwischt worden sind, wo einfach keine Nachfrage mehr da war und die Zinsen gestiegen sind, dass da natürlich auch die Unternehmen unter Druck gekommen sind, ist vollkommen klar. Und ich glaube, da muss man wieder rauskommen. Wir sind in eine Situation hineingekommen, wo ich glaube, wir sind 150 auf der Autobahn gefahren, dann war eine Vollbremsung, es ist ja Stau und jetzt muss sich der Stau langsam wieder, und obwohl die Unfallursache schon lang weg ist, muss man jetzt schauen, dass der Stau wieder in einen fließenden Verkehr kommt. Und ich glaube, in der Phase sind wir gerade.
Erlebst du diesen Finanzierungsstau auch, wie es der Patrick gerade beschreibt, Anton, oder in welcher Phase bist du da?
Ja, wir erleben das dort, sage ich jetzt mal, wo wir zum Beispiel größere Wohnbauprojekte haben und eine gewisse Vorfertigungsgrad benötigen, um es umsetzen zu können. Das wird wirklich sehr, sehr schwierig, ja, diese Projekte eben wieder ins Laufen zu bringen. Ja, dort stehen wir meines Erachtens immer noch, ja, das hat sich noch nicht aufgelöst und wir sehen es halt auch bei vielen Kunden. Wir bekommen jetzt wieder vermehrt Anfragen, so nach dem Motto, ja, wenn du einen Bauauftrag willst, dann musst du irgendwie beteiligen an dem Projekt, was ja nicht unsere ureigenste Absicht als Handwerksbetrieb ist. Wir wollen uns ja nicht am Projekten finanziell beteiligen, nur damit wir dort unsere Arbeit machen können, aber das kommt jetzt wieder vermehrt, diese Anfragen. Also ich sehe schon, dass da vieles irgendwo steht. Da wird einiges dabei sein, was es vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass vielleicht irgendwo da die Situation sich auch geändert jetzt hat aufgrund eines anderen Verhaltens, einer relativ rasch sich verändernden Demografie. Auch das hat man vor 5, 6 Jahren so noch nicht gesehen, ja, dass wir irgendwo auch in der Bevölkerung jetzt stagnieren. Das heißt, da kommen jetzt mehrere Faktoren zusammen. Da wird es sicher Projekte geben, die so einfach gar nicht mehr realisierbar sind, die man dann halt wieder wirklich einstampfen muss. Das wird auch dabei sein, aber ein Teil der Projekte ist sicher realisierbar und gut, wenn wir sie zur Umsetzung bringen würden. Und dazu muss man die Bremsen wieder lösen. Ja. Also das ist sicher so die Situation, vor der wir irgendwo stehen. Und wie gesagt, die gesamthaften Auswirkungen sind, glaube ich, nicht ganz ohne, eben auf die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft, auch auf den Produktionswert. Der Hochbau ist jetzt aufgrund dieser Situation je nach Statistik zwischen 20% und 30% geschrumpft. Das ist schon eine riesengroße Größenordnung. Das große Problem, das ich derzeit irgendwie sieg und das ich noch nicht ganz auflösen kann, irgendwie ist es den politischen Vertretern, glaube ich, gelungen, das Perpetuum mobile zu finden, denn die Staatseinnahmen sprudeln immer noch, ja, und das seit Jahren. Also die Wirtschaft dümpelt dahin, wir stehen irgendwie noch im Stau, ja, aber die haben immer mehr Geld im Staatssäckel und geben es dann auch eifrig aus und irgendwie spüren die das noch zu wenig. Ja. Das ist etwas, was mich total verwundert, dass irgendwie es denen doch noch gelingt, irgendwie uns die Dinge daraus zu locken. Ich glaube, deswegen fehlt ein bisschen das richtige Bewusstsein, dass wir dort jetzt doch stärker eingreifen müssten und nicht gerade ein bisschen. Also da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wirklich die Erkenntnis da ist, eine breitflächige Erkenntnis, hoppala, wenn wir das Ding ins Laufen bringen wollen, ja, da müssen wir jetzt doch ein bisschen gravierender in das System hineinfahren, ja, und nicht also uns ein bisschen so an der Oberfläche irgendwo befinden. Das ist mein politischer Eindruck, den ich derzeit habe.
Und das kommt vielleicht auch noch dazu, wenn ich da ergänzen darf, dass man gerade in diesem Bereich der Bauentwicklung, der Immobilienentwicklung, das sind ja lange Zyklen. Und so wie es der Anton gesagt hat, man braucht eine gewisse, gerade auch als Unternehmer, braucht man eine gewisse Planbarkeit. Das heißt, wenn ich heute eine Investitionsentscheidung treffe oder in eine Projektentwicklung gehen möchte, dann ist einerseits die Vorgabe, und das ist jetzt auch ein Ausfluss aus der Entwicklung der letzten Jahre, dass ich entsprechend auch als Unternehmer die Eigenmittel in so ein Projekt investiere, und da brauche ich die Sicherheit, dass ich am Ende des Tages mehr oder weniger diese Immobilien dann auch verkaufen kann, dass es leistbar sein wird, weil sonst kann man sie schlechter verkaufen, und dass mein unternehmerisches Risiko sich am Ende des Tages auch auszahlt. Und wir haben halt jetzt durch diese vorhergehende, vielleicht auch durch die niedrigen Zinsen ausgelösten Immobilienboom dann eine Vollbremsung erlebt und müssen jetzt, wie gesagt, schauen, dass das Ganze wieder ein bisschen sich normalisiert. Und da ist es ganz wichtig, dass eben für die Unternehmer, die in dem Bereich tätig sind, die Planbarkeit da ist. Und die hat sicher gelitten in den letzten Jahren. Deswegen sehen wir als Banken auch, dass nicht nur wir Banken vorsichtiger geworden sind, sondern sehr viel auch die Unternehmer vorsichtiger geworden sind und sich heute zwei- oder dreimal überlegen, ob sie ein Bauprojekt umsetzen, 30, 40 Wohneinheiten auf die grüne Wiese stellen wollen oder vielleicht auch Bestandsimmobilie umbauen wollen, damit dort neue Wohneinheiten entstehen. Weil man, und das war vorher sicherlich auch schon, einerseits natürlich Angebot und Nachfrage abbilden muss und das schon antizipieren muss, was in 2, 3 Jahren passiert. Nur wenn solche Eingriffe passieren, wie eben in die Kreditvergaberegeln oder schnelle Zinsänderungen passieren, wie es vor 2, 3 Jahren der Fall war, dann geht man natürlich mit einer gewissen Unsicherheit in so ein Projekt. Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn man sagen will, man möchte da ein bisschen auch wieder die Baukonjunktur ankurbeln, weil die im Neubau sicherlich momentan, abgesehen von den gemeinnützigen Wohnbauträgern, aktuell sicherlich sehr gedämpft immer noch ist. Ja.
Es klingt ein bisschen so, als ob in der Vergangenheit vielleicht noch nicht am Bedarf vorbei gebaut, aber zumindest am Bedarf vorbei geplant wurde vielleicht, Anton. Wenn du jetzt einen Blick in die Kristallkugel werfen würdest, wobei du wahrscheinlich mehr bei den Statistiken und Zahlen wärst als bei der Kristallkugel, aber wo denkst du denn, entwickelt sich der Markt hin? Also wo sind denn aktuell diese Bedingungen vorhanden, die es braucht, um eine Immobilie zu schaffen, die dann auch vermarktet werden kann?
Also wir sind im Betrieb selber dabei, unsere Geschäftsmodelle entsprechend anzupassen, denn ich glaube, neben dem vielleicht Finanzierungsengpass gibt es eben jetzt fast zeitgleich auch einen demografischen Wandel, der sich, glaube ich, jetzt schneller entwickelt, und auch vielleicht eine Veränderung der persönlichen Gewohnheiten, die sich auch relativ rasch verändern, die, glaube ich, einen anderen Markt irgendwo benötigen. Wir werden weiterhin sehen, relativ ein staatliches Volumen aus dem gemeinnützigen Sektor. Das sind sehr potente Unternehmen, die dort weiterhin Wohnraum schaffen werden zu leistbaren Konditionen. Das ist auch politisch absolut gewollt. Also ich denke, dass der auch in den nächsten Jahren weiterhin stark investieren wird. Ob es dann immer Neubau ist oder die Bestandssanierung, aber sie werden weiterhin, glaube ich, Geld in Immobilien investieren und ihren Anteil am Markt tendenziell eher etwas erhöhen. Es gibt natürlich ein kleines Segment im Luxusbereich, klar, das wird es immer geben. Es gibt Sonderimmobilien, wie jetzt Mitarbeiterhäuser oder solche Immobilien oder im Pflegebereich. Und was unseren Urheberrechtsbereich, das reine Bauträgerwesen betrifft, also wo wir das typischerweise das Eigentum für unsere Bürgerinnen schaffen, dort gehen wir eher davon aus, dass sich das zumindest halbiert. Ja. Also das ist die Unterkante, dass es eher zu einem eher Nischenprodukt werden wird. Ja. Also der ganze Wohnbaurückgang, der in Tirol auf eine Halbierung hinausläuft. Das sagen alle Prognosen. Der geht fast ausschließlich zu Lasten der privaten Bauträger. Mhm. Und auch nicht Einfamilienhäuser, die klarerweise aufgrund auch der Kosten und der nicht vorhandenen Grundreserven im Rückgang sind. Ja, also das sind so die zwei hauptbetroffenen Wohnbausparten. Und da müssen wir uns einfach entsprechend einstellen. Und damit müssen wir unsere Kapazitäten dort anpassen, nach unten anpassen. Das läuft in der Branche bereits, ist noch nicht ganz durch. Oder uns halt andere Geschäftsfelder suchen. Und ich glaube auch nicht mehr, dass das groß kommt, weil einfach die demografische Entwicklung jetzt doch überraschend nach Stagnation ausschaut. Ja. Wir haben eine sehr geringe Fertilitätsrate. Zeitgleich schotten wir uns aber noch stark auch gegenüber dem Zuzug ab. Ja, wir haben eine unglaublich geringe Wanderungsbilanz, auch in Tirol. Es ist noch leicht positiv, ja, aber sie ist im Verhältnis zu vor 5 oder 10 Jahren ist sie äußerst gering. Und so gesehen läuft es auf Stagnation hinaus. Was aber spannend wird, es werden in den nächsten Jahrzehnten Immobilien frei werden, die so keiner mehr brauchen kann oder haben will. Das Einfamilienhaus am falschen Platz, das nicht mehr State of the Art ist, das irgendwer erbt, der seinen Lebensmittelpunkt irgendwo anders verlagert hat. Wohnungen, die entmietet werden, weil es günstiger ist, statt in der Altbauwohnung zu wohnen, im neuen Bau der Gemeinnützigen. Dann bleibt die Wohnung über, die Bauer vielleicht auch sich nicht mehr rentiert, in Stand zu setzen, weil sie halt auch nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen entspricht. Das heißt, wir werden uns schon Gedanken machen müssen, was tun wir mit diesen übrig gebliebenen Immobilien? Können wir die kernsanieren? Können wir sie zurückbauen? Auch das ist für mich denkbar. Können wir dort auch wieder was entsiegeln? Also ich glaube, da kommt vielleicht ein neuer Bereich hinzu, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ganz spannend ist da der Blick über die Grenze in Deutschland, wo manche Entwicklungen wesentlich schneller gehen. In Sachsen halbiert sich gerade die Bevölkerung und dort reden sie ausschließlich schon über Schrottimmobilien. Was tun wir denn mit dem, was überbleibt? Also es verlagert sich halt auch intern innerhalb der Ländereien. Also ich glaube, da kommen jetzt neue Aspekte auf uns zu, wo es sicher ein Umdenken braucht. Und ich glaube, jeder muss da seinen Platz und sein Geschäftsmodell finden. Aber ich glaube schon, dass wir vor einer größeren Veränderung stehen, als wir es bis vor kurzem wahrhaben wollten.
Wie siehst du das, Patrick, diese Veränderung? Es klingt ein bisschen dystopisch auf eine Art. Ich bin gerade auf der Suche nach dem positiven Twist. Das fällt mir gerade schwer. Patrick, vielleicht hast du eine Idee.
Ja, was der Anton anspricht, ist einmal, also wenn man es kurz nochmal reflektiert, die demografische Entwicklung, die ist so, wie sie ist. Und die ist natürlich einerseits Fakt und andererseits aber auch Chance. Ich glaube, dass man sicherlich jetzt in einer Zeit, in eine Phase hineinkommen, wo man sehr viel mehr über die Veränderung von bestehenden Immobilien, die Revitalisierung, die Sanierung auch wieder wird nachdenken müssen. Die Versiegelung ist angesprochen worden. Das ist ja auch gewollt, dass diese Versiegelung nicht in dem Ausmaß und in der Geschwindigkeit weiter passiert. Und man kann aus alten Projekten ganz tolle Dinge auch wieder weiterentwickeln. Und ich glaube, man muss sie auch so weiterentwickeln, dass sie an die veränderten Rahmenbedingungen. Wir haben einfach viel mehr Single-Haushalte, wir haben andere Lebensgewohnheiten, als wir das vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gehabt haben. Also nicht nur das Verhältnis zwischen Einkommen und was kostet es, sondern auch, was ist meine Lebensplanung, wie lebe ich, das hat sich verändert. Und da, glaube ich, gilt es einfach auch in der Konzeptionierung, das sind sicherlich auch die Planer und Architekten gefragt, zu sagen, wie kann ich eine Immobilie multifunktional machen und wie kann ich sie so nutzbar machen, dass sie mehr oder weniger flexibel eingesetzt werden kann. Dann ist sie auch nachhaltig und langfristig als Asset interessanter und wird ihren Wert eher behalten als eine sehr unflexible Immobilie. Also da werden wir sicherlich auch nachdenken drüber. Da werden auch die Banken in der Bewertung eine Rolle spielen, weil wir natürlich nach verschiedenen Kriterien ja immer auch uns anschauen, was ist der Belehnwert einer Immobilie, was ist eine Immobilie in 10, in 20 Jahren noch wert, was muss ich da reinstecken, wie energieeffizient ist es. Da gibt natürlich auch da die Regulatorik viel vor. Aber wir werden auch hier in diese Richtung eben auch geprüft, Green Asset Ratio etc., Energienachweise zu erbringen. Das sind also keine schlechten Entwicklungen grundsätzlich, glaube ich, wichtig. Und gerade in Zeiten, wo die Energiepreise wieder stark ansteigen, leuchtet es auch jedem ein, dass man auf das schauen soll. Macht absolut Sinn. Und ich glaube, diese Situation, in der sind wir jetzt einfach. Ja. Und anders als in Sachsen glaube ich, dass der Lebensraum in Tirol hier weiterhin immer sehr attraktiv sein wird. Da haben wir einfach das Glück, dass wir in einer relativ schönen Umgebung leben und andererseits auch von den Rahmenbedingungen her vielleicht ein bisschen auch die Situation haben, dass wir grundsätzlich immer noch in einer guten Wirtschaftssituation sind, andererseits natürlich aber auch Herausforderungen haben. Und Toni hat schon angesprochen, hohe Abgabenquote, das bremst natürlich in verschiedenen Bereichen, das bremst auch im Wohnbau, das bremst bei der Leistbarkeit. Und wir auch aufgrund dieser Situation auch schauen müssen, dass der Standort, der Wirtschaftsstandort, wenn der gut funktioniert, dann ist auch die Leistbarkeit eher gegeben. Dann werden die Betriebe eher bereit sein oder in der Lage sein, attraktive Löhne zu bezahlen, sodass sich das die Leute auch wieder leisten können. Wenn natürlich sehr viel in Steuer und Abgaben geht, dann ist das natürlich, da ist der Spielraum einfach kleiner. Und da komme ich auf dein Motto am Anfang zu sprechen, wir brauchen Spielräume, die brauchen wir auch finanziell. Also die Spielräume nicht nur in der Regulatorik oder in der Vereinfachung, sondern einfach auch in der Leistbarkeit im Sinne von, wie viel bleibt jemandem über am Ende des Monats, wie viel kann er sich denn leisten? Weil wir werden die Energiepreise nicht zurückschrauben können, wir werden die Inflation der letzten Jahre nicht zurückschrauben können, die Illusion, dass das Bauen billiger wird, ich glaube, die haben wir alle nicht. Das muss man realistisch so sehen. Das heißt, es muss am Ende des Tages so sein, dass das Verhältnis zwischen, was jemand im Jahr verdient, zu dem, was eine Immobilie kostet, wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht kommt. Und andererseits, und das ist halt eher über die, wahrscheinlich dann über die Abgaben- und Einnahmenquote. Und das Zweite ist einfach auch, dass man am Ende des Tages in der Gesamtschau auch sehen muss, aufgrund der demografischen Situation wird auch da der Spielraum ein bisschen eingeschränkt, weil wir den Druck auf dem Pensionssystem haben. Also das heißt, wir haben aktuell so, dass ja jeder vierte Steuereuro in das Umlagesystem ausgegeben wird, und es wird aufgrund der Demografie auch so weitergehen, und da wird der Spielraum kleiner werden. Das heißt, auch da muss man sagen, noch einmal im Kontext der Vorsorge, das hat verschiedene Facetten. Das eine sind die eigene Immobilie, das andere sind die spätere Altersvorsorge. Diese Dinge hängen zusammen. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sagen, Reformen braucht es nicht nur da, sondern es braucht es auch auf anderer Seite. Es braucht eine Stärkung der zweiten und dritten Pensionssäule, damit sich die Leute das dann einfach auch später wieder leichter leisten können, und vor allen Dingen, dass sich der Staat das auch wieder leisten kann, dass er mit der Abgabenbelastung ein bisschen zurückkommt, dass er die Unternehmen und auch die Privaten wieder so ein bisschen, wie in den 90er Jahren die letzte große Steuerreform war, wo man so ein bisschen Entlastung auch wirklich gespürt hat, dass wir diesen Spielraum wieder überhaupt haben. Und das wird helfen, weil wenn das ist dann in der Leistbarkeit sofort ablesbar, dann können sich die Leute dann halt eher wieder ihre eigene Immobilie leisten, dann würde natürlich auch das Thema sich wieder etwas entspannen.
Ja, damit ich nicht nur dystopisch rüberkomme, ja. Ich sehe jetzt bei dem, was der Patrick gesagt hat, zwei Chancenfelder für uns. Einmal das Thema, das ist angesprochen, Bestandsimmobilien. Ihr müsst es neu bewerten, müsst euch anschauen, wie schaut die Energieeffizienz aus, wie schaut der Fußabdruck aus. Und mir hat das ein befreundeter Bankdirektor gesagt, er muss das jetzt für alle diese Immobilien tun. Und da sind dann einige dabei, wo er zu seinen Kreditnehmern hingehen muss und sagen muss, ich brauche jetzt entweder mehr Sicherheiten oder wir müssen das nachfinanzieren, was auch immer, weil es einfach die Situation verändert hat, dann habe ich gesagt, das ist eh super, ja, weil dann werden die Leute nachdenken, was sie mit ihrer Immobilie tun. Dann hat er gesagt, ja, hast recht, sage ich, ist ein Baukonjunkturprogramm. Sage ich, hast recht, aber ich will nicht überbringen der schlechten Botschaft sein als Bankdirektor. Mehr Liebe, es wird ein anderer tun. Aber über diese Ecke könnte eine gewisse Dynamik bei Altimmobilien hineinkommen, weil sie sich vielleicht nicht mehr rentieren, weil man gar nicht die Fähigkeit hat, die auf einen guten energetischen Zustand zu bringen. Da wird sie vielleicht verkauft und der Nächste macht das. Also für uns in der Branche ist immer Bewegung wichtig. Ja. Wichtig, dass sie was rührt, dass sie was dreht. Ja. Dann gibt es auch Arbeit und Handwerkerleistung. Also das ist der eine Aspekt, da sehe ich schon eine Chance, dass eben auch über die Rahmenbedingungen der Finanzierung eine gewisse Dynamik in den Altbestand hineinkommt. Und die zweite Chance, die ich für Tirol sehen würde, die aber, glaube ich, jetzt momentan völlig gegen den Mainstream geht, wir könnten uns ja aufgrund der Attraktivität des Landes ja auch ganz bewusst entscheiden, ein Einwanderungsland für qualifizierte Zuwanderung zu werden. Warum? denn nicht? Warum kann man denn mit der Überlegung anstellen, dass wir sagen, okay, wir sind ein attraktives Land, wir haben sehr schöne Rahmenbedingungen, ja, wir sind offen für Leute aus aller Welt, die zu uns kommen, ja, in einem qualifizierten Modus, ähnlich wie das vielleicht Kanada oder Australien macht. Warum führen wir denn diese Diskussion nicht? Wir führen nur eine Diskussion, wenn wir denn allen im Land nicht mehr haben wollen. Ja, und am wenigsten mögen wir die, die viel Geld haben. Ja. Und das ist ja eigentlich ganz eine schräge Situation. Also warum kann man vielleicht nicht einmal in einer anderen Situation sagen, hoppala, damit wir auch unser Gemeinwesen finanzieren können, damit sich das alles gut ausgeht, damit das Land weiter in einem guten Zustand ist, werden wir ganz bewusst ein Einwanderungsland, aber für Leute, die eine gewisse Qualifikation haben und auch dann einen Beitrag zum Gemeinwesen hier, so geht's mal, liefern können. Und das wird auch eine Dynamik ergeben. Nur da braucht man einen kompletten Mindset und Change dann im Kopf von uns Tirolerinnen und Tirolern.
Patrick, zum Abschluss möchte ich noch einmal ein bisschen persönlich werden. Was motiviert dich denn, an diesem Thema dran zu bleiben und auch die Forderungen in Richtung Politik gebetsmühlenartig zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen, um vielleicht in Zukunft einen Effekt zu erzielen? Was ist da deine persönliche Motivation?
Ja, das muss ich mit zwei sozusagen Hüten auf vielleicht beantworten. Der eine, jetzt in der Rolle als Mitarbeiter in einer Bank, ist es natürlich für uns eine unserer Kerngeschäfte, ist die Wohnkreditfinanzierung immer schon gewesen. Wie gesagt, eigentlich ein sehr stabiles und sicheres Geschäft in den letzten Jahren, private Wohnbaufinanzierung, und ist einer der Treiber für Wachstum, nicht nur in der Bauwirtschaft, sondern natürlich auch in der Finanz- und Kreditwirtschaft. Andererseits auch in dem Zusammenhang, dass man natürlich jetzt gesellschaftspolitisch sagen muss, dass die Vorsorge in die eigene Immobilie bei ganz vielen Menschen auch dazu geführt hat in den letzten Jahrzehnten, dass dort Vermögen aufgebaut worden ist und dass ein gewisser Wohlstand da war. Und ich glaube, ein Wohlstand, von dem profitieren alle. Am Ende des Tages ist Leistung resultiert in Wohlstand, das aufzubauen und die Rahmenbedingungen dafür zu haben, dass der auch entstehen kann, das ist ganz wichtig. Und da denke ich jetzt nicht in der Rolle des Bankmitarbeiters, sondern vielleicht auch als Vater, dass das die nächste und übernächste Generation einfach auch in einer Situation sich wiederfinden, wo sie einerseits sagen, ja, es zahlt sich aus, ich kann mir auch selber was schaffen. Und ich lebe in einer Gesellschaft, die mehr oder weniger auch prosperiert und wo Wohlstand und Wachstum passieren kann, aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, insofern, das ist jetzt vielleicht ein bisschen auf einer hohen Flugebene, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hängt schon zusammen. Ich glaube, dass, wenn man sagt, 40%, es ist diese Grenze, ne, wie viel man ausgeben darf von seinem Einkommen, gibt man dafür aus, dass man, oder darf man dafür ausgeben für die Wohnbaufinanzierung. Das ist ein ganz relevanter und riesengroßer Anteil. Und da komme ich wieder zurück zu deiner Eingangsfrage. Das Thema bewegt uns schon sehr, weil am Ende des Tages sind das genau die Entscheidungen, die oftmals junge, aber auch ältere Menschen treffen, wenn sie sagen, sie gehen in die Investition in die eigene Immobilie. Das sind Lebensentscheidungen, das sind grundlegende Entscheidungen, die gehören gut überlegt, die gehören nicht überstürzt getroffen, die gehören auf Basis einer guten Analyse gemacht. Das hat uns vielleicht auch ein bisschen jetzt die letzten Jahre mehr oder weniger noch einmal in Erinnerung gerufen, dass das eine wichtige Situation ist. Und deswegen ist uns das auch sehr wichtig, dass das funktioniert. Und abschließend vielleicht noch auch in einer positiven Gedanken. Ich glaube auch, dass es am Ende des Tages, welche Herausforderungen hat es immer wieder gegeben. Die hat es in den 70er Jahren gegeben mit der Ölpreiskrise, da hat es auch schon damals geheißen, es ist alles teuer. Es ist immer wieder dann auch gegangen. Das heißt, wenn man sich zusammenrauft, wenn man an Reformen denkt, wenn man neue Wege beschreitet, sei es die Bauindustrie, sei es der öffentliche Sektor, sei es der Finanzsektor und natürlich auch der Wille weiterhin da ist, der Bevölkerung, und den spüren wir ja und den sehen wir auch jeden Tag, dass man sich da auch den Wohlstand schafft und dass man sich was aufbaut im Leben, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das auch in den nächsten Jahrzehnten so weitergehen wird.
Anton, dann möchte ich dich auch zum Ende hin noch einmal fragen, welchen Satz würdest du den jungen Menschen mitgeben, um sie zu motivieren und um ihnen Eigentum in Aussicht zu stellen?
Bevor ich vielleicht einen Appell an die jungen Menschen weitergebe, möchte ich mal kurz zusammenfassend auf das gesamthafte Thema kommen. Ich glaube, die Banken haben in den letzten Jahren sehr gut verdient. Sie haben ihre Eigenkapitalquote deutlich erhöht, stehen wesentlich stabiler da als vor 10 oder 15 Jahren. Jetzt wäre es für uns wichtig, dass sie die Geldhahn wieder aufdrehen würden und aufdrehen dürfen. Die Geldspeicher sind irgendwo voll. Dort liegt sehr viel für uns totes Geld. Ja, totes Geld, wenn man das Ganze in Anleihen oder Aktien investiert, die der regionalen Wertschöpfung überhaupt nichts bringen oder nichts nutzen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, das gehört wieder unter die Leute, das ganze Geld. Das würde den Banken dann, glaube ich, auch nützen. Sonst müssen sie neue Geldspeicher bauen. Das kostet auch wieder Geld, ja, damit sie Platz haben. Das würde der Baubranche nützen, weil wir was zu tun haben. Das würde den Bürgerinnen und Bürgern nützen, weil sie zu Wohnraum kommen. Und es würde dann auch natürlich den Gemeinwesen nützen, weil es wieder Steuern und Abgaben gibt. Also in Summe, glaube ich, ist es einfach gut, wenn sie in einem Land was bewegt. Das ist heute für ganz zentral. Ja. Wenn sie nichts bewegt, sage ich jetzt mal, dann wird es uns am Ende alle etwas schlechter gehen. Also Bewegung wieder reinzubringen, das wäre, glaube ich, schon ein großer Wunsch. Und was wirklich unsere jungen Menschen betrifft, kann ich nur sagen, ich glaube schon, dass es unheimlich wichtig ist, auch persönlich ein Ziel zu haben, und zwar ein großes Ziel zu haben und Wohnraum zu schaffen, war einfach für viele Generationen das Lebensziel schlechthin, neben vielleicht Partnerschaft und Familie. Das ist schon ein Werkzeug jetzt mal, der, glaube ich, dauerhaft besteht, den man nicht einfach so wegwischen kann, ja, und sich auf das wieder zu besinnen, warum man denn auf dieser Welt ist, ja, was man hier für einen Beitrag leisten kann, auch fürs Gemeinwesen. Und nicht nur an die Fahrradtour am Wochenende zu denken, das hätte schon wieder einen Wert. Ja. Ist vielleicht wohl konservativ, aber ich glaube, das hat uns über viele, viele Generationen drüber geholfen. Und das zu sagen, okay, warum bist du auf der Welt? Für was tust du was? Für die nächste Generation, für dich, um irgendeinen Beitrag fürs Gemeinwesen zu schaffen, Werte zu schaffen, das wieder ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Auch, was das dann vor Befriedigung für einen selber bedeutet, ja, weil es nicht einfach verpufft, ja, weil irgendwas da ist, ja, auf das man stolz sein kann, dann auch im Alter. Also ich glaube, das wäre schon wichtig, dass die jungen Leute auch wieder dieses Ziel irgendwo ins Auge fassen. Ist es möglich? Ist es machbar? Ist es nicht einfach? Aber es war früher auch nicht einfach. Also in Summe, glaube ich, leben wir immer noch in den besten Zeiten und eine der besten Regionen dieser Welt. Das muss man ganz offen sagen. Also eigentlich geht uns nichts ab, wenn man so schaut, was auf der Welt los ist. Also why not? Ja? Also auf, Ärmel hochkrempeln, arbeiten, leisten, Wohnraum schaffen, ja, Familie gründen, alles das ist super.
Und damit habe ich mein Fünkchen Hoffnung am Ende. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals für das Gespräch, Patrick Götz.
Vielen Dank.
Danke, dass du da warst.
Danke.
Und dir danke, Anton, für deine Dankeschön. Perspektiven. Vielen, vielen Dank. Ich danke den Zuhörerinnen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, folgt uns in den sozialen Netzwerken und besucht uns auf www.riederbau.at. Wir hören uns, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.